Und dann lag die Braut mir weinend in den Armen vor Glück, by the way, und sagt dann, Marie, das war auch eine Amerikanerin, can we be friends now? Und das war so süß, weil ich so wirklich gemerkt habe, ich bin denen auch so ans Herz gewachsen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg. Und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Wir hören uns heute nämlich einen sehr beliebten Beruf an, der emotionalste Momente mit guter Planung und Kopfarbeit verbindet. Mein Gast Marie ist Hochzeitsplanerin. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine ausgezeichnete Planerin mit Spezialität für luxuriöse Hochzeiten in aller Welt. Wir reden von ihrem Weg dahin und was ihr dabei geholfen hat, erfolgreich zu werden. Wir diskutieren verschiedene Arten, in der Hochzeitsplanung zu arbeiten, selbstständig, Freelancing und, die große Ausnahme, angestellt. Und sie erzählt uns zum Beispiel, welche Fallen und Fettnäpfchen es für frische Hochzeitsplaner gibt und wie man sie vermeiden kann. Das und noch viel mehr erfährst du in diesem spannenden Interview von Marie. Hallo liebe Podcast-Hörer, ich habe heute die liebe Marie zugeschaltet, Marie Alsleben. Wir nehmen das Ganze sogar ausnahmsweise mal auf Video auf, also wer Lust hat, kann sich das auf YouTube anschauen, unser Interview. Und erstmal herzlich willkommen, liebe Marie, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Anni, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Marie ist tatsächlich, ich bin sehr stolz und froh, dich hier in meinem Podcast begrüßen zu können, weil also den Eindruck, den ich bisher von dir habe, ist, dass du eine sehr erfolgreiche Hochzeitsplanerin bist und auch sehr ja, hochwertige Hochzeiten gestaltest. Und deshalb freue ich mich, mehr von dir zu hören und ja, einen Einblick in deinen Berufsalltag zu bekommen.
Schön, du bist ja lieb. Ja, ich freue mich auch total. Also ich liebe es immer, auch Einblicke zu geben und finde deinen Podcast super, super spannend. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Fangen wir vielleicht mal bei den Anfängen an. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du diesen Beruf einschlagen wolltest oder diesen Beruf machen wolltest?
Ja, also ich bin, ich glaube, wie 95% der Wedding-Planner auch klassische Quereinsteigerin. Also ja. Ich fand das Eventmanagement, Events, Feiern an sich schon immer spannend. Also das Feiern, das ist tatsächlich Feiern, aber auch das Planen und Organisieren von Events war damals auch im Abi bei Komitee und fand das alles ganz spannend. Habe viel auf Meinungen von außen gehört, die mir sagt, Marie, mach lieber was, mit dem du auch andere Dinge machen kannst, als jetzt nur Event planen, womit du Geld verdienen kannst, was sicher ist. So wie das halt so ist, wenn man in der Phase ist und einfach viele Meinungen von außen bekommt und selber auch unsicher ist und habe mich daher dann für etwas anderes entschieden, habe dann Business Administration studiert nach dem Abi und ein duales Studium gemacht in einem Modeunternehmen, was mir auch total viel Spaß gemacht hat und mir auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Also ich war schnell in Führungsverantwortung, hatte viele Management-Trainings, habe da sehr viel im Umgang mit Menschen gelernt. Es war halt auch eine Dienstleistung letztlich. War selber in Kundenkontakt, habe selber auch viel verkauft. Und deswegen hat das schon so die Basis gebildet, würde ich sagen, und war eine super Schule. War dann schnell Abteilungsleiterin, Geschäftsleiter, Vertretung. Und dann hieß es nach dem dualen Studium, an dem Ende, dass ich entweder Richtung Einkauf oder Geschäftsleitung gehen könnte, habe dann aber gemerkt, oh, das ist nicht das, wofür mein Herz schlägt. Also ich wollte immer selbstständig sein. Ich wusste nur nicht, womit. Und ich habe so sehr nach irgendwas gesucht, bei dem ich morgens aufstehe und denke, ja, darauf habe ich Lust. Und da kriege ich Kribbeln im Bauch, wenn ich daran denke. Und dann hatte ich so eine kleine Sinnkrise, sage ich mal, und habe dann gekündigt, habe gesagt, so, ich mache jetzt erstmal meinen Master, wirklich als Vollzeitstudium, weil ich habe seit dem Abi irgendwie gearbeitet in dem dualen Studienmodell und hatte irgendwie auch kaum Zeit für mich, um mal zu gucken, wohin möchte ich überhaupt. Und habe gedacht, auch so HR-Bereich finde ich auch ganz spannend, weil da hat man ja auch viel mit Menschen zu tun, passt in die Wirtschaftsrichtung. Dann habe ich mich angemeldet für einen Master in Arbeits- und Personalmanagement, also habe den auch abgeschlossen. Dann hatte aber zwischen Kündigung und Beginn des Masters noch 2 Wochen Zeit und habe dann mehr aus Spaß damals zu meinem Freund gesagt, oh, ich finde den Beruf des Wedding Planners auch total spannend, kannte ihn aber tatsächlich nur aus den USA, aus Filmen und wusste gar nicht, dass der Beruf überhaupt existiert in Deutschland, dass man überhaupt davon leben kann und Geld verdienen kann. Ich meine, das ist auch knapp 7 bis 8 Jahre her. Dann hatte er damals gesagt, oh, Marie, das ist doch perfekt, das passt so gut zu dir, mach das doch. Und ich glaube, hätte er das damals belächelt oder gesagt, ach komm, dann hätte ich das wahrscheinlich nie weiter verfolgt. Mhm. Aber er hat mich da sehr unterstützt. Ja, dann habe ich einfach mal gegoogelt, Wedding Planner Berlin, wir haben damals noch in Berlin gelebt. Ja, und dann sind mir da ein paar Wedding Planner aufgeploppt und dachte ich, wow, es gibt wirklich Wedding Planner in Deutschland. Und habe dort dann einfach angerufen, gefragt, ob ich spontan ein Praktikum machen könnte. Und dann war das irgendwie Schicksal, weil die Sarah, bei der ich dann das Praktikum gemacht habe, dann sagte, ja, also ich suche eh gerade eine Praktikantin, die uns begleitet für ein paar Wochen auf den Hochzeiten. Komm doch mal vorbei auf den Kaffee. Und dann war ich bei ihr auf dem Kaffee. Und das war so schön, wir haben uns so gut verstanden. Sie hat mir viel über den Beruf dann auch erzählt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das hört sich viel zu schön an, um wahr zu sein. Und ja, dann hatte sie direkt im Gespräch gesagt, okay, Marie, wenn du möchtest, kannst du das Praktikum bei uns machen. Und dann, okay, super. Und dann habe ich die 2 Wochen das Praktikum gemacht, bis mein Master anfing und wusste da auch schon ganz schnell, okay, das ist mein Traumberuf, das möchte ich auf jeden Fall machen und habe mich dann dazu entschieden, den Master trotzdem fertig zu machen, weil ich dachte so, es kann mir keiner mehr nehmen, aber habe dann nebenbei wieder gearbeitet und zwar dann in der Agentur für Hochzeitsplanung und habe dann auf freiberuflicher Basis schon Hochzeiten halt für die andere Agentur geplant, habe da halt super viel gelernt, so das ganze Praktische, aber auch Theoretische, also ich war vorher, bevor ich angefangen habe mit dem Beruf, auf einer Hochzeit vorher gewesen und das war aber nur ganz klein bei Freunden zu Hause. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Hochzeiten und musste komplett neu rein in dieses Thema kommen. Ja, aber es hat so viel Spaß gemacht und dann habe ich während des Masters dann noch ein Studium im Ausland gemacht und ein Diplom erhalten, Wedding Planning, Styling und Design und bin dann so da reingeschlittert und habe dann irgendwann nach 1,5, 2 Jahren meine eigene Agentur gegründet mit Sitz in Düsseldorf.
Ja, spannend, dass du so vorher kaum Kontakt zu Hochzeiten hattest und dann auf einmal so in diese Szene, sage ich jetzt mal, reingerutscht und das so voll dein Ding ist. Ja, was packt dich denn so an dem Beruf oder was hat dich da so begeistert, dass du das unbedingt machen wolltest?
Also es war für mich, hat der Beruf so diese perfekte Kombination. Also es ist einerseits natürlich super viel Planen, strukturiertes Arbeiten, man hat seine Listen und Organisationsfähigkeit ist einfach super, super wichtig und das macht mir auch total viel Spaß. Dann der Kontakt mit Menschen. Du bist natürlich super viel im Kontakt mit den Paaren. Ich meine, man plant die Hochzeiten in der Regel 1 bis 2 Jahre im Voraus und wächst da schon eng zusammen. Also ich sage immer so, das ist halt super wichtig, dann so ein Mittelding zu haben zwischen besten Freund und professionellem Dienstleister, aber man ist halt nicht auch nur total distanziert, weil es ist halt ein ganz emotionales Fest und es ist auch wichtig, dass sich die Paare dir öffnen. Das heißt, du hast ganz, ganz viel Menschenkontakt, auch sehr herzlich, zudem ist es halt ein sehr positiver Beruf, also das ist das auch, ich bin einfach von Grund auf einfach auch ein positiver Mensch, ich liebe das Leben und die Liebe und es ist so schön, ja, sich damit im Alltäglichen noch einfach zu befassen, es ist halt sehr, sehr positiv, klar, es geht um den schönsten Tag zweier Menschen und natürlich gibt es auch negative Emotionen auf diesem Weg zur Hochzeit, gerade wenn es jetzt um Themen wie Budget geht, ne? Das ist natürlich schon dann auch schwierig für viele Paare oder dann auch zwischenmenschlich zwischen den Partnern, Einzelpartnern, aber alles in allem ist es halt sehr positiv besetzt und dann verbunden mit der Ästhetik, dann geht es natürlich auch um Trends, um Hochzeitstrends, es geht darum, etwas Schönes zu schaffen, du hast einen leeren Raum und kannst daraus dann was völlig Neues kreieren, also dieser Design-Aspekt und das noch in Verbindung mit dem großen Finale, sag ich mal, du siehst am Ende das, was du geschaffen hast, so du siehst das. Das Ergebnis. Es ist nicht so, dass man ins Leere arbeitet und jeden Tag abarbeitet, sondern irgendwann kommt der Tag der Hochzeit und dann ist der da und ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, wenn man dann sieht, wie dann das Paar, das einem ja auch ans Herzen gewachsen ist, weil ich ja 1,5 bis 2 Jahre mit den beiden geplant habe, die dann, wenn man die dann so glücklich sieht und du merkst, so alles fügt sich zusammen und du ziehst im Hintergrund die Fäden und dein Team arbeitet einfach super und alles funktioniert so, wie du es geplant hast. Klar, es gibt immer Zwischenereignisse und das läuft nie alles zu 100% so, wie man es geplant hat, das kann ich mal sagen. Aber es ist trotzdem schön, so das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen und dann auch wieder schön, wieder neu zu starten mit einem anderen Paar, weil jedes Paar ist anders, jede Hochzeit ist anders und wir haben gar nicht so diesen klassischen Arbeitsalltag, sondern jeder Tag ist anders und das ist auch das, was ich an dem Beruf so liebe. Also es ist eine, ja, so dieses Rundum-Gefühl von Empathie und Organisation und diese positive Design-Affinität, das ist für mich einfach eine richtig schöne Kombi.
Ja, ja, spannend. Du sagst, jeder Tag ist anders. Aber vielleicht einfach mal, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. Was hast du denn so heute und morgen vor, so an Aufgaben oder was du so machst?
Ja, also es ist bei uns ja mittlerweile so, wir sind zu viert im Team. Ich habe eine feste Mitarbeiterin, zwei Freelancer und wir sind gerade alle dabei, an den Hochzeiten zu feilen. Also wir haben jetzt in 2 Wochen unsere nächste Hochzeit auf St. Barth sind wir und haben da sind da natürlich in den letzten Vorbereitungen. Ne? Also da geht's jetzt gerade drum mit dem gesamten Team, dass wir gucken, dass alle Details da sind, dass alle Dinge für die Welcome Bags gepackt sind, dass die Papeterie finalisiert wird. Also es ist viel, viel Abstimmung mit Dienstleistern. Wir haben täglich Telefonate mit Dienstleistern und man plant ja auch nicht immer nur eine Hochzeit, sondern ist parallel natürlich dabei, jede weitere Hochzeit auch zu planen, auch die dann in 5 Wochen und in 6 Wochen stattfindet. Das heißt, wir haben aktuell viele finale Absprachen, viele Calls. Dann war jetzt Hanna, meine Mitarbeiterin, war jetzt für ein paar Tage, ist dann in Rom gewesen oder am Tegernsee mit einem anderen Paar, hat da dann Gespräche mit Caterern und Floristen, Konditoren. Ich habe dann, wir haben ja auch die, gehen wir wahrscheinlich später auch drauf ein, die German Wedding Academy gegründet. Also ich bilde ja auch Wedding Planner aus, habe dann Calls mit unseren Studenten, korrigiere Aufgaben dafür. Wir haben Besprechungen im Team. Das versuchen wir auch, dass wir das schon 1 bis 2 Mal die Woche hinbekommen, wo wir dann alle Planungen durchsprechen. Es ist halt eine bunte Mischung aus Aufgaben und es ist halt ja einfach wirklich jeder Tag anders. Und viel, also dadurch, dass wir viel im Ausland planen, findet bei uns natürlich viel auch über Zoom statt. Also wir haben wenig persönliche Treffen mit den Paaren, weil viele auch von woanders kommen. Wir haben auch viele Paare aus den USA zum Beispiel. Da findet natürlich die Kommunikation größtenteils über Zoom statt. Deswegen, also man denkt immer als Planer, okay, man ist die ganze Zeit unterwegs in irgendwelchen schönen Locations und bei Konditoren und Floristen, so ist es nicht. Ich würde schon sagen, dass 80% der Zeit sitzen wir schon am PC, wenn nicht sogar 90% der Zeit, bearbeiten E-Mails, prüfen Verträge, koordinieren Dienstleister, haben Calls und die anderen 20% oder 10-20% haben wir dann tatsächlich die Termine außerhalb des Büros, in den Locations, auf den Hochzeiten und haben da die Termine mit den Paaren.
Ja, 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 spannend. Ich muss zugeben, dass ich mal einen Tag Praktikum bei einem Wedding Planner gemacht habe.
Ach, wie in Hannover. Cool.
Und da war irgendwie ein Friseur oder ein Visagist oder sowas ausgefallen und ich musste recherchieren, einen neuen zu finden, irgendwie sowas. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das gemacht habe als Praktikantin.
Klassische Aufgabe. Ja, das ist das und deswegen lässt sich das auch so schlecht planen, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Genau, wie du schon sagst, da fällt jemand aus und wir haben jetzt auch eine Praktikantin gerade für 3 Monate, die hat gerade angefangen, die darf jetzt auch erstmal recherchieren und gucken, oder was gibt es da noch für Musiker, oder dann hat ein Paar jetzt spontan gesagt, wir möchten jetzt doch noch einen Videografen haben, die vorher sagten, wir möchten nur einen Fotografen haben, und da durfte unsere Praktikantin jetzt auch einmal recherchieren, verschiedene Dienstleister anfragen, wer noch frei hat, Genau. Das sind halt so die klassischen Aufgaben. Aber du wolltest dann nur einen Tag da sein und dann hat es dir gereicht, oder?
Nee, ich habe mich generell für Eventmanagement interessiert und mir hat jemand quasi 3 einzelne Tage bei verschiedenen Eventmanagement-Dienstleistern organisiert. Und ich habe mich dann für einen anderen entschieden, wo ich dann nochmal länger ein Praktikum gemacht habe.
Okay, spannend.
Ja. Wie kamst du? Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass ihr Paare aus den USA habt, dass in Rom ihr Hochzeiten macht zum Beispiel. Wie kam es denn dazu, dass das so international wurde und jetzt nicht nur bei euch um die Ecke oder im Raum Düsseldorf eben?
Ja, also das hat sich so entwickelt. Also es war mein Ziel, war es schon immer, Hochzeiten im Ausland zu planen, weil ich liebe Reisen. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken und dachte mir immer, boah, wie schön ist es eigentlich, wenn man das dann kombinieren kann. Noch ein Vorteil des Berufs. Man reist, die sieht einfach die schönsten Orte, weil die Paare sich natürlich so die schönsten Orte auch aussuchen, wo sie gerne heiraten möchten. Und genau, von daher war das schon immer mein langfristiges Ziel. Ich hätte zugegebenermaßen damals gar nicht gedacht, dass wir so schnell dahin kommen. Aber es hat sich echt positiv entwickelt. Also wir haben von Anfang an haben wir zum Beispiel unsere Website auf Deutsch und auch auf Englisch gehabt, weil ich sagte so, hey, ich möchte im Ausland arbeiten. Dann ist es allein für andere Dienstleister, Locations schon wichtig, dass sie uns finden können und dass sie verstehen, was wir machen. Und so haben wir dann aber auch schnell englischsprachige Paare bekommen. Oder anderssprachige Paare, also wir haben wirklich aus der ganzen Welt Paare, die dann halt gesagt haben, so wir wohnen jetzt vielleicht in New York oder in San Francisco und wir möchten gerne irgendwo in Europa heiraten, weil für die ist ja, für die Amis ist ja Europa irgendwie klein und dann gibt es nicht so das spezielle Land, sondern dann heißt es ja, wir wollen ein Castle with a View. So egal, ob es jetzt Österreich ist oder Deutschland oder wo auch immer. Dann ist es echt ganz spannend gewesen, weil wir super schnell halt die Anfragen dann halt bekommen haben aus den USA automatisch. Dadurch, dass wir uns so platziert haben, haben es halt auch auf der Website präsentiert und ich war anfangs, hatte ich gedacht, so ich biete jetzt 1-2 Destinationen an. Ich glaube, wir hatten Mallorca und Frankreich noch mit drauf, aber auch Hochzeiten natürlich in NRW, wo wir platziert sind, wo wir unser Office haben und in Deutschland. Und dann hatten wir natürlich auch größtenteils erst die Hochzeiten in Deutschland. Aber dann kamen halt immer mehr Anfragen auch fürs Ausland und dann auch nicht die Länder, die wir letztlich auf der Website hatten, sondern dann wurde es ganz schnell so überregional und übergreifend, dass dann generell gefragt wurde, hey, macht ihr auch Hochzeiten in Italien und macht ihr auch Hochzeiten auf dem spanischen Festland oder auf Ibiza und nicht nur auf Mallorca. Und das war für mich dann so ein kleiner Mindset-Shift, weil ich immer dachte, oh, ich kann doch nicht irgendwo eine Hochzeit planen, auch wo ich keine Ahnung von habe und hatte natürlich gerade am Anfang super viel Unsicherheit. Ne? Also es ist jedes Mal, wenn du an einer neuen Destination bist, denkst du dir, oh Gott, hoffentlich geht alles gut. Aber wenn man irgendwann weiß man halt, worauf man achten muss und letztlich ist eine Hochzeit zu planen dann doch überall gleich, jetzt abgesehen von den länderspezifischen Besonderheiten, bezüglich derer man sich natürlich informieren muss. Aber du weißt schon, wie du noch Zeit planen kannst und das kannst du dann auch so entsprechend im Ausland machen, weißt, wie du an Kontakte kommst, worauf du achtest bei der Auswahl von Locations und Dienstleistern. Wir nehmen manchmal Dienstleister mit, viele nehmen, wir buchen wir aber auch vor Ort. Ja, und dann hat sich das so rumgesprochen. Mittlerweile haben wir super viel über Empfehlungen, auch bekommen wir viele Kunden über Empfehlungen. Und da ist es dann wirklich so, dass wir zum Teil auch gemeinsam mit denen erst erforschen, so wo soll die Hochzeit überhaupt hingehen. Also die meisten, also unter alle unserer Kunden, fast alle, sind wirklich so, dass die sagen, sie wollen halt woanders heiraten als dort, wo sie gerade wohnen. Und dann geht man halt zusammen in den Brainstorming-Prozess und überlegt, hey, was würde sich denn hier gut eignen? Und ja, dann hat sich das schnell entwickelt und dann haben wir uns natürlich unserem Branding auch entsprechend angepasst und das auch entsprechend nach außen kommuniziert, weil ich gemerkt habe, so, das ist unser Weg und das können wir und das lieben wir. Und ja, dann hat sich das entwickelt, dass wir viel im Ausland unterwegs sind.
Spannend.
Ja.
Richtig cool. Es hört sich so an, als wäre es total einfach gewesen, am Anfang so an Kunden zu kommen. War das so? Oder habt ihr da viel, also hast du da viel für gemacht?
Ja, also ich glaube, es sieht nach außen hin oft einfach aus. Also das ist das, was ich auch immer höre. Aber letztlich ist es natürlich unfassbar viel harte Arbeit. Also ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der ohne viel harte Arbeit erfolgreich geworden ist. Also ich weiß nicht, wie unendlich viele Nachtschichten ich geschoben habe. Ich auch immer noch schiebe. Also es hört ja auch nicht auf, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Ja. Und weiter wachsen möchtest. Und das ist immer das klar, wenn man auf Instagram guckt oder das hört, denkt man, ach ja, super easy. Aber nein, ich habe enorm viel Zeit reingesteckt. Also allein dieser Zeitpunkt von, ich entscheide mich selbstständig zu werden, hinzu, ich launche meine Website, ich zeige bei Instagram, bei Facebook, Facebook war damals auch noch größer, so hey, ich bin da. Das hat alleine schon gedauert mit dem Branding-Prozess, mit der Erstellung der Website, der Texte. Damals gab es ja auch noch kein ChatGPT und es war halt alles schon ein langer Prozess und ich bin sehr perfektionistisch und wollte es dann auch alles perfekt haben, bis ich dann gelauncht habe. Aber wir haben halt, für mich war immer wichtig, dass ich sage so, wenn ich wenn ich quasi launche und wenn ich sage, ich bin da und ich plane Hochzeiten, dass man dass man das auf allen Kanälen sieht und eigentlich nicht mehr an uns vorbeikommt. Und ich finde halt Netzwerken auch super, super wichtig und das bestätigt sich auch immer wieder in der Branche. Das heißt, wir haben dann irgendwann gelauncht, dann hatte ich uns parallel auf eine Hochzeitsmesse angemeldet, wo wir dann ausgestellt haben und war auf verschiedene Netzwerkevents und Treffen, bin halt wirklich aktiv auf jeden zugegangen, habe mich vorgestellt. Alle Dienstleister dachte auch immer, und die denken sich auch schon, oh, die schon wieder. Aber es hat geklappt. Aber es war viel Arbeit natürlich. Also allein die Website und dass wir dann gefunden werden bei Google. Ich meine, man kann nie von 0 auf 100 sofort kommen. Ne? Das dauert einfach. Das dauert eine Zeit, bis man gefunden wird. Aber wenn man da wirklich dranbleibt, so, dann sieht man, okay, es geht jeden Tag wird es irgendwie besser. Unser Google-Ranking wird jeden Tag besser. Und jeden Tag rutschen wir nochmal ein bisschen weiter nach vorne, wenn man was dafür macht. Und dann hat sich das entwickelt. Aber es ist schon enorm viel Arbeit, das ist auf jeden Fall viel Zeit. Aber ja, es hat sich auch echt positiv entwickelt. Also ich habe ja kurz vor Corona dann tatsächlich gestartet mit meiner eigenen Firma. Und dann kam ja recht schnell Corona, das waren halt schon 2 schwierige Jahre, wobei ich in der Zeit dann noch 2 Kinder bekommen habe. Deswegen hat sich das dann ausgeglichen. Aber danach ging es dann so richtig los und so richtig bergauf. Aber ja, es ist viel Arbeit und viel Zeit, die man da reinstecken darf. Aber wenn es Spaß macht, so ist es halt nicht für mich gar nicht das Gefühl, ich arbeite, sondern das ist mein Hobby. Und ich stehe auf und habe Lust drauf und denke mir immer, oh, der Tag hat viel zu wenig Stunden. Von daher ist das in Ordnung. Also ich weiß noch, als ich vorher in meinem Job war, in der Festanstellung, in einem Job, ich mochte ihn gerne, ich mochte meine Kollegen, deswegen hat es Spaß gemacht, aber es ging so um jede Stunde, die man irgendwie abgearbeitet bekommt. Man hat es auf den Feierabend hingearbeitet und in dem Beruf ist es für mich so, dass ich denke, Gott, die Zeit verfliegt. Ich habe viel zu wenig Zeit, um das alles umzusetzen, was ich gerne umsetzen möchte. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Schön.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, dass du auch 2 kleine Kinder hast. Wie machst du das dann mit dem Reisen? Wahrscheinlich bist du selber gar nicht mehr so viel unterwegs, oder?
Genau, also ich war viel unterwegs, wo ich auch noch selber die Paare betreut habe. Also mittlerweile haben wir es größtenteils so, dass die meisten Paare auch durch unsere Planerin aus dem Team betreut werden. Und ich bin halt im Hintergrund und gucke, dass alles läuft, bin bei den Meetings dabei. Bin auch auf den Hochzeiten tatsächlich bei, das schon, auch vorher manchmal mal kennenlernen etc. Aber muss nicht mehr zu jedem Planungstermin hin, weil wie du schon sagst, das kann schon tricky werden mit Kindern. Obwohl das tatsächlich so das Gute ist. Ich meine, wenn man einen Partner hat, einen Mann, der einen unterstützt, dann geht das auch. Also wir machen das auch so, dass die Kids sind dann halt mit ihm. Wenn ich dann auf Reisen bin, also das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und das Schöne ist, dass man sich ja auch selber einteilen kann, wann man arbeitet und wann man die Termine setzt. Also wir haben in unserer Academy, hier in der Weiterbildung, super viele junge Mütter, die den Beruf des Wedding Planners jetzt erlernen. Weil sie sagen, oh, ich möchte auch was machen, ne, was mir Spaß macht. Und das Schöne ist, dass man sich ja selber einteilen kann, wie viele Hochzeiten nehme ich jetzt an. So, du kannst ja selber entscheiden, mache ich jetzt erstmal 2, 3 Hochzeiten oder mache ich direkt 8 bis 10, wenn die entsprechenden Anfragen reinkommen, oder mache ich vielleicht erstmal Teilplanung, also biete ich nur die Location-Suche an oder nur die Entwicklung eines Designkonzepts oder nur die Tagesbegleitung. Also ne, man kann ja auch kleine Dinge erstmal machen, die dann nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann ist das Schöne, dass man halt nicht irgendwie jetzt von 10 bis 18 Uhr immer erreichbar sein muss, sondern die meisten Paare, die arbeiten ja selber und die sind auch selber dann nur abends available oder an den Wochenenden. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gepasst, weil auch abends dann schlafen die Kinder und dann kann ich die Calls haben und den Tag dann mit den Kindern verbringen. Also das klappt eigentlich ganz gut und ich schlage halt dann die Termine vor, an denen ich Zeit habe. Aber es ist nicht so diese Erwartungshaltung da, okay Marie, ich muss dich jetzt immer erreichen können. Sonst, weil das meiste geht auch einfach über E-Mail, so dann ist es doch egal. Also ich schreibe auch von 12 bis 2 Uhr nachts manchmal E-Mails noch. Aber das ist dann ja letztlich egal, wann die ankommen. Und das ist halt das Schöne an dem Beruf, dass man dem von der Zeitaufteilung, so wann man arbeiten möchte, schon recht gut selber einteilen kann. Und wie gesagt, klar gibt es Präsenztermine, aber wie gesagt, halt auch gar nicht so viele. Also es ist dann die Hochzeit, dann ist es mal ein Location-Termin, mal ein Blumentermin. Aber jetzt nicht so, dass man jeden Tag irgendwie auswärts unterwegs ist. Deswegen lässt sich das meiner Meinung nach schon gut auch mit Kindern vereinen.
Okay, Spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Mütter mit Kindern machen.
Ja, das ist tatsächlich viel, ja. Ich meine, ich glaube, diesen Struggle, den hat man überall, dieses, sobald man sich selbstständig macht oder arbeitet und Kinder hat, es ist immer so ein Balanceakt. Es ist immer dieses schlechte Gewissen, was irgendwie auch reinkickt, entweder der Arbeit gegenüber oder den Kindern. Also egal, mit wem ich mich unterhalte, es geht jedem so. Und ich glaube, wichtig ist einfach zu sagen, so das zu akzeptieren, zu denken, ich gebe mein Bestes, ich bin ein tolles Vorbild auch für meine Kinder, weil ich was mache, was ich liebe, was mir Spaß macht, was mir Energie gibt und keine Energie zieht. Und sowas kann es Schöneres geben für die Kinder, das auch zu sehen bei der eigenen Mama.
Ja.
Genau, und dann lieber so und dann komplett da sein, wenn ich auch wirklich mit den Kindern bin, anstatt irgendwie dauerhaft und dann aber auch unzufrieden bin und so weiter. Ne? Also das muss man sich einfach bewusst machen. Man macht es richtig, auch wenn man immer denkt, man könnte da mehr Zeit stecken und da. Aber das ist einfach so und ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu akzeptieren.
Ja, definitiv.
Egal in welchem Beruf.
Ja. Das hat sich bisher jetzt so angehört, als wäre Hochzeitsplaner werden gleich bedeutet mit sich selbstständig machen. Eine große Ausnahme ist ja deine Mitarbeiterin. Wie kam es denn dazu, dass du sie eingestellt hast und warum ist das auch so selten? Weil also viele von meinen Kunden, die ich erlebe, die das interessiert, also Eventmanagement, ja, am liebsten mit Hochzeiten und am liebsten angestellt. Aber das ist sehr selten.
Ja, richtig, genau. Also das höre ich auch immer wieder. Wir bekommen auch tagtäglich sehr, sehr viele Bewerbungen. Und es ist aber einfach so, dass der Beruf des Wedding Planners ein extrem personenbasierter Beruf ist. Also du bist als Wedding Planner schon eine Personal Brand, weil das ist halt anders als im klassischen Event Management. Denn sage ich mal, wenn du jetzt Corporate Event planst, den Firmen, ist es letztlich egal, wer dahinter sitzt, wer das Event plant, Hauptsache es funktioniert. So. Aber für die Paare ist halt gerade diese Zwischenmenschliche enorm wichtig. Und deswegen ist es halt so, dass man dann nicht sagen kann, ach ja, wir geben jetzt eure Planung mal weiter an jemand anderen, sondern die gucken halt schon, genau so, welche Person setze ich mir da wirklich vor und mit wem arbeite ich dann so eine lange Zeit auf so persönlicher Ebene zusammen. Und deswegen ist es einfach so, dass viele Planer halt auch die Erfahrung gemacht haben, oder sich auch gar nicht erst trauen hat zu sagen, so ich nehme jetzt fest noch jemanden mit rein, weil ich gar nicht weiß, wie weit ich ihn einsetzen kann. Weil wenn die Paare zu uns kommen, dann wollen die primär erstmal zu mir, weil die mich nach außen hin sehen. Und das ist natürlich dann eine Frage auch der Unternehmenspräsentation. Aber das, was ich auch so gehört habe, ist halt wirklich so, je größer es wird, desto unpersönlicher halt auch oft. Und dadurch, dass es halt so ein persönliches Thema ist, ist es, glaube ich, einfach enorm schwer für Paare, sich dann auf jemand anderen zu verlassen. Und dementsprechend ist es wirklich so, wenn du halt als Planer selbstständig wirst oder wenn du als Planer arbeiten möchtest, dass sich die meisten selbstständig machen. Und bei mir hat sich das so ergeben, dass ich die Hanna, die jetzt bei mir festangestellt ist, die hat erst ein Praktikum bei mir auch absolviert und dann sind wir so von Modell zu Modell geswitcht. Dann hat sie ein duales Studium bei mir gemacht und dann war sie kurz als freie Mitarbeiterin bei mir und dann habe ich sie festangestellt. Und das ging aber auch nur, weil ich wusste, ich kann ihr zu 100% vertrauen. Also klar, je kleiner das Unternehmen, desto eine größere Sache ist es natürlich auch, ne? Wirklich Festangestellten zu haben, weil das einfach eine höhere Kapitalbelastung ist und eine monatliche Belastung. Und bei ihr wusste ich auch, sie ist vom Typ sehr ähnlich. Und bei uns ist es so, dass ich weiß, wenn mich ein paar mag, dann mögen die auch Hanna und umgekehrt. Und dadurch funktioniert das wirklich einwandfrei. Klar, wichtig ist natürlich dann auch, die Mitarbeiter dann auch zu zeigen, ne, nach außen hin und zu sagen, hey, die sind halt auch da und die sind auch super nett und toll. Aber das ist natürlich schon, das muss halt schon passen. Und was halt auch noch eine zweite Sache ist, dass du als Wedding Planner sehr, sehr selten ja Stammkunden hast. Denn ne, die meisten heiraten dann einmal und selbst wenn sie nochmal heiraten, dann nehmen sie nicht den gleichen Wedding Planner. In der Regel. Und klar ist das so, dass wir manche Kunden haben, mit denen wir dann nochmal runde Geburtstage planen oder taufen, Babypartys etc. Aber das ist natürlich nicht das Auftragsvolumen in der Regel, das jetzt so eine Hochzeit hat. Und das machen auch nicht viele, dass sie dann sagen, so wir feiern jetzt alle runden Geburtstage und zahlen da mehrere Zehntausende Euro für. Sondern das ist schon die Seltenheit. Das heißt, es geht schon darum, dass jedes Jahr halt Neukunden akquiriert werden müssen. Also wir sind ganz, ganz viele in der Akquise, jedes Jahr aufs Neue. Und das ist halt auch so diese gewisse Unsicherheit, die man natürlich dadurch hat, weil du nie weißt, wie viel Planung werde ich jetzt im nächsten Jahr haben. Und deswegen ist der zweite Grund, warum halt viele dann nicht einstellen. Wir sagen, ich weiß halt auch nicht, ne, was kommt. Plus, es hängt so von mir persönlich auch ab. Und dann ist das Risiko einfach sehr hoch, dann halt jemanden einzustellen. Du weißt, du musst den monatlich bezahlen, aber gar nicht weißt, wie viel Planung hast du letztlich. Das ist doch was anderes, wenn du weißt, ich mache jetzt Corporate Events und wir haben jedes Jahr die Weihnachtsfeiern für die und die Firma. Ne?
Ja.
Aber das ist in der Hochzeitsbranche dann schon schwieriger, weil es halt man dauerhaft in dieser Neukundenakquise ist.
Mhm.
Ja. Was aber auch schön ist und sorry. Und warum ich glaube, dass der Beruf sich auch sehr gut eignet für die Selbstständigkeit, ist, dass man halt am Anfang nicht viel Kapital benötigt, um sich selbstständig zu machen. Also ich sage immer so, du brauchst letztlich Handy, Laptop, Autos ganz gut, um zu den Locations und Terminen zu kommen. Klar, einmal einen Kurs, einmal das Wissen, um Wedding Planner zu sein. So, und dann kannst du starten. Du kannst dir selber, klar, Website und Logo brauchst du natürlich, aber das sind Dinge, da gibt es ja, was die Kosten angeht, gibt es ja viele Möglichkeiten, um das mittlerweile auch selber zu machen über diverse Softwares und Tools. Bis hin, du beauftragst teure Agenturen, so da kannst du selber schauen, was passt in mein Budget. Aber du hast jetzt kein großes Startkapital, das du benötigst. Jeder kann sich Wedding Planner nennen. Ich meine, ich rate immer dazu, erlernt den Beruf einmal vernünftig, um dann einfach schnell erfolgreich zu werden und um viele Fehler und schlaflose Nächte zu sparen. Genau, aber dann kann jeder selbstständig sein und das ist halt das Schöne. So, man hat halt so eine geringe Eintrittsbarriere in den Beruf und das macht es dann auch so attraktiv, wirklich zu sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich versuch's mal, weil man nicht erst einen Store braucht. Du brauchst heutzutage haben auch die wenigsten wirklich ein Office oder ein Showroom für die Paare. Also die meisten Planer arbeiten auch einfach von zu Hause aus oder haben sich im Zuhause so einen kleinen Homeoffice-Space eingerichtet und das macht es dann halt einfach, um in den Beruf wirklich selbstständig auch einzusteigen.
Ja. Und diese Möglichkeit, als Freelancer zu arbeiten, da unterstützt man andere, wenn die gerade viel zu tun haben, oder?
Genau. Also wir haben das zum Beispiel so, dass wir sagen, wir haben unsere Freelancer und wenn wir jetzt, wenn Hannah und ich jetzt voll sind mit den Planungen, sage ich mal, dann gucken wir, dass wir halt und noch mehr Anfragen bekommen, dann arbeiten wir mit denen halt zusammen. Klar, die haben dann noch ein anderes Einkommen, ne, und haben dann noch einen anderen Job, in dem die oft arbeiten, sind aber auch mit der Hochzeitsplanung vertraut. Wir haben die natürlich eingearbeitet und ich sage ja, die präsentieren zu 100% auch unsere Werte und unsere Arbeitsweise und die machen dann die Planung auf Auftragsbasis oder unterstützen uns in Teilbereichen der Planung auf Auftragsbasis. Genau, sei es jetzt die Tagesbegleitung oder auch wirklich die komplette Planung. Also das kommt dann immer drauf an. Genau.
Ja. Genau. Okay. Du hast gerade gesagt von Fehlern, die man vermeiden kann, wenn man gut ausgebildet ist. Was ist denn das, was so schief gehen kann? Oder was sind große Herausforderungen?
Ja, also es gibt unendlich viel, was passieren kann. Einerseits natürlich angefangen jetzt von den Themen der Gründung, ne, wie präsentiere ich mich, was worauf lege ich Wert beim Branding, bei der Website, bei Instagram, also so der gesamte Außenauftritt, der Markenauftritt. Das sollte ja schon alles gut durchdacht sein, um dann nicht hinterher irgendwas aufzubauen, zu denken, oh, eigentlich passt das gar nicht zu mir oder eigentlich spricht das gar nicht die Kunden an, die ich wirklich erreichen möchte. Also da gibt es halt enorm viele Dinge zu beachten, dann natürlich auch an sich bei der Selbstständigkeit, Gewerbeanmeldung, Rechnungsstellung, Verträge, AGB, also ne, das sind so diese ganzen organisatorischen, vertraglichen Themen, was wo du natürlich enorm viel Wissen haben musst, sonst landest du auf einmal dann doch vor Gericht mit einem Paar, weil irgendwas nicht gut vereinbart wurde vorher. Und dann aber natürlich auch die Themen der Planung an sich. Also wenn ich in den Beruf starte, ohne wirklich zu wissen, wie mache ich jetzt einen vernünftigen Budgetplan zum Beispiel. Also allein Budgetplanung ist natürlich ein super wichtiges und auch sehr sensibles Thema. Denn klar, wenn es um Geld geht, dann wird es halt wirklich ernst. Und die Paare, die wissen oft gar nicht, was sie einplanen sollen für eine Hochzeit. Und so ein typischer Anfängerfehler ist dann auch zu sagen, oh, ich bin total happy, dass ich jetzt überhaupt eine Anfrage habe. Das Paar plant vielleicht 30.000 Euro ein für die Hochzeit, für 80 Gäste. Und ich sage, und ich bin Newbie und steige gerade ein und denke mir, ach ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das passt schon. So, und dann nimmt man die Planung an, ohne vernünftig zu kalkuliert haben und realistisch. Und merkt dann, oh shit, damit komme ich gar nicht hin. Und dann hast du halt ein Problem, weil dann hast du ein unzufriedenes Paar da sitzen. Du hast selber so viel Arbeit, weil du überall versuchst, die günstigsten Dienstleister zu finden, die dann aber auch gar nicht die Qualität vielleicht haben, die du eigentlich vermitteln möchtest. Ja, und das ist halt so ein klassischer Fehler. Und das ist halt quasi eigentlich das Schlimmste, was dir in der Planung dann letztlich passieren kann, wenn du da mit falschen Erwartungen reingehst und dem Paar sagst, klar, das kriegen wir schon hin und ihr kriegt dafür eure Traumhochzeit. Und das ist sowas, wo viele am Anfang vielleicht denken, oh, aber ich kann doch nicht dem Paar sagen, das ist zu wenig Budget. Aber doch, weil dafür engagieren die einen ja. Die engagieren dich ja als Planer, weil du der Profi bist, weil du dich auskennst. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, wenn ich ein Paar habe, das mir sagt, das Planbudget XY ein für die Hochzeit, die und die Gäste, und erzählt mir dann von den Anforderungen. Wenn ich merke, es passt nicht, dann sage ich denen ganz ehrlich, das ganz ehrlich, und dann sind die da auch dankbar für. Die sagen, boah, genau das brauchen wir, weil dann können wir uns selber überlegen, welche Position möchten wir vielleicht streichen? Erhöhen wir unser Budget? Reduzieren wir die Gäste? So, aber auch all die Möglichkeiten, was gibt es für Möglichkeiten, um dann noch mehr aus dem Budget zu schöpfen? Das muss man ja auch irgendwo erstmal erlernen. Also ne, das ist so ein Thema. Oder dann auch, wie kommuniziere ich mit Locations? Worauf muss ich achten bei einer Location-Begehung? So, dann besichtigt man mit einem Paar die Location. Und für uns als Planer ist halt klar, wir gucken uns natürlich erstmal die Veranstaltungslocations an, also die Veranstaltungsorte, wo ist die Trauung, Empfang, Dinner, Party. So, dann ist die Trauung draußen geplant, aber du brauchst natürlich auch einen Plan B. So, also, oder du musst gucken, wie sind die Toiletten, wie sind die Anfahrtswege, welche Dekoration darf ich hier überhaupt auch umsetzen. Ne? Man kann dem Paar auch nicht einfach versprechen, so, okay, das darf jetzt, wir können hier alles an Deko machen, sondern es muss halt alles auch kommuniziert werden. Also es gibt ganz viele Punkte während der Planung, wo man einfach darauf achten muss. Oder auch Sperrstunde zum Beispiel. Die meisten Paare, auch die im Ausland heiraten wollen, sagen dann, wir wollen gerne unter freiem Himmel feiern, die ganze Nacht durch und so. Oder eine Trauung am Strand. Aber das ist beides in der Regel nicht möglich, weil du hast gerade im Ausland in der Regel immer eine Sperrstunde bei spätestens 1.30 Uhr, 2 Uhr. Das heißt, danach darf man draußen gar keine Party mehr machen. Und das ist natürlich auch wichtig, den Paaren das zu sagen, denn gerade viele deutsche Paare hier aus Deutschland, die sind so, dass die sagen, oh, wir wollen aber bis 4, 5 Uhr. Ich meine, die Amis, die, bei denen ist um 12, 1 Uhr oft vorbei, die, für denen ist es egal, aber die Deutschen, das ist irgendwie so in der Feierkultur drin. Die wollen bis 4, 5 Uhr morgens, und wenn die dann hören, oh, das ist gar nicht möglich, das ist in vielen Locations auch drinnen zum Beispiel gar nicht möglich. Und dann fallen natürlich super viel raus. Und das musst du als Planer aber auch wissen, dass man dieses Thema sensibel betrachten muss. Denn auch dort, ne? Also sobald die Erwartungshaltung des Paares, dann, wenn da ein zu großer Gap ist zwischen dem, was du liefern kannst letztlich und was die erwarten, dann hast du halt ein Problem. Und deswegen ist es wichtig, denen von Anfang an diese realistischen Erwartungen zu geben. Oder auch Hochzeiten, Trauungen am Strand sind auch in der Regel nicht erlaubt, weil das meiste öffentliche Bereiche sind. Und da darfst du nicht einfach eine Trauung aufbauen. Du brauchst Genehmigung, bis hin zu, dass es gar nicht möglich ist, bis hin zu, dass es auch einige Nachteile haben kann. Das ist, da gehe ich aber dann zu tief in die Materie, glaube ich.
Sand überall.
Was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass es ja sehr, sehr viele Dinge zu beachten gibt, dass man natürlich sehr viele schlaflose Nächte hat, wenn man dann diese Dinge nicht bedenkt und merkt, oh, ich habe hier ein Paar, das ist nicht happy. Ja, einfach Dinge, die man halt sonst vermeiden könnte. Ich meine, klar, man lernt mit jeder Hochzeit dazu. Das ist bei uns immer noch, auch nach über 100 Hochzeiten, die wir geplant haben. Und das ist auch normal. Das ist ja auch gut so. Aber es gibt einfach viele Fehler, die man von Anfang an vermeiden kann. Und deswegen finde ich das halt super wichtig, da halt wirklich mit einem guten Wissen auch einfach reinzustarten. Und was ja auch ist, die meisten, die Wedding-Planner werden, sind an sich auch sehr empathische Menschen, auch sensibel oft. Klar, gerade wenn du diesen Kundenkontakt schätzt, wenn du das Fest um die Liebe so sehr magst, dann das ist halt auch so ein bestimmter Typ Mensch oftmals. Und die kommen umso weniger damit klar, wenn sie dann Paare haben, die dann unglücklich sind oder unzufrieden. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich dann eine Mail von einem Paar bekomme, wo ich merke zwischen den Zeilen, die sind gerade nicht so richtig happy, dann gibt mir das richtig zu denken, selbst wenn ich gerade parallel 15 andere Paare habe, die total happy und total süß sind. Aber man will halt immer alles geben, ne? Du willst halt, dass alle happy sind, und das hängt ja dein Ruf, klar, deine Reputation auch davon ab, aber auch das persönliche Bestreben. Ja, deswegen ist es schon gut, wenn man da so ein gewisses Basiswissen hat.
Ja, und das kann man in der German Wedding Academy lernen?
Genau, zum Beispiel. Also wir haben, ich habe von Anfang an, beziehungsweise ich glaube nach meiner zweiten oder dritten Saison angefangen, Workshops zu geben schon für Wedding Planner oder für Personen, die Wedding Planner werden möchten. So, die waren sehr, sehr gut besucht und habe dann schon gedacht, boah, ich merke so, da ist so ein großer Bedarf nach Weiterbildung, nach moderner Weiterbildung mit viel Praxisbezug und ich habe super viel Coaching oder gebe super viel Coachings, auch für Wedding Planner, die schon auf dem Markt sind und das nächste Level erreichen möchten. Und habe einfach gemerkt, so wie viel Anfragen wir dafür bekommen haben und dachte, boah, dann machen wir doch genau das, was ich mir damals gewünscht habe. Ich bin deswegen ins Ausland, weil ich es hier nicht gefunden habe und gründen die Academy und haben jetzt einen zertifizierten Kurs zum Wedding Planner und Wedding Designer, der IHK zertifiziert ist. Sodass es halt der erste Zertifikatslehrgang, der zu 100% online stattfindet und der einzige und auch der erste und einzige, der zeitgleich zum Wedding Planner und Wedding Designer zertifiziert. Und der meiner Meinung nach einfach all das so beinhaltet, was du letztlich brauchst, um als Wedding Planner erfolgreich zu sein. Und dadurch, dass der Wedding Planner ja so ein klassischer Quereinsteigerberuf ist, haben wir gesagt, gucken wir, dass wir das tatsächlich einfach alles online anbieten. Weil ich weiß, jeder ist in einer anderen Lebensphase und die meisten haben noch ihren Hauptjob und machen das dann nebenbei oder sind in Elternzeit. Und so hat man bei uns die Möglichkeit, jederzeit zu starten und den Kurs dann in seinem Tempo zu absolvieren. Und da ist wirklich all das Wissen drin, das wir gesammelt haben in den letzten Jahren und dadurch, dass wir halt immer noch so aktiv auch am Markt sind und wissen, ne, wie läuft alles, wie sind die Entwicklungen, wie sind die Trends, ist es total schön, das dann auch an die Studenten weitergeben zu können. Und ich merke gerade für mich, so wie ich darin aufblühe, auch einfach mein Wissen weitergeben zu können und motivieren, inspirieren zu können und finde es ganz, ganz toll, wie viele Menschen, ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ich meine, deswegen gibt es ja auch dich und deinen Podcast, so dass die Menschen Jobs auch mal hinterfragen und neue Berufe kennenlernen wollen und wirklich einen Job machen möchten, der denen Spaß macht. Und das finde ich so schön. Deswegen, ich gratuliere auch jedem immer als erstes, der bei mir im Beratungsgespräch ist, weil ich denke so, boah, das ist schon so ein großer Schritt, sich wirklich zu sagen, so ich gehe jetzt da tiefer in die Materie rein. Ich höre jetzt mal zu, was man machen kann als Wedding Planner, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich weiß, der erste Schritt ist erstmal so der größte. Und wenn der dann einmal gemacht ist, dann ist man drin und dann kann man richtig durchstarten. Und das ist so was Schönes und so was Besonderes. Und ich werde so oft gefragt oder mir wird so oft gesagt, boah, Marie, du hast so Glück, dass du so einen Job hast. Wo ich mir denke, ja, aber das ist kein Glück, sondern das ist harte Arbeit. Das hat ganz, ganz viel Mut erfordert, bringt auch Unsicherheit mit sich, klar. Aber dafür darf ich jetzt einen Job ausüben, der mir Spaß macht und wo ich jetzt sogar andere unterrichten darf und den Job näher bringen darf und denen helfen darf, sich weiterzuentwickeln und die Träume zu verwirklichen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir da jetzt gelandet sind und so viel positives Feedback auch bekommen. Und ich immer wieder merke, boah, wir sind jetzt, wir haben jetzt über 80 Studentinnen gerade bei uns. Und das ist schon schön zu sehen, wie die sich entwickeln, wie sie wachsen und was für eine tolle Community sich da auch bildet. Und wie auch dieser kollegiale Gedanke ganz vorne steht, nicht dieses, hey, wir sind Konkurrenten, sondern wir sind Kollegen und wir unterstützen uns gegenseitig und jedes Paar sucht sich seinen eigenen Planer. Ich sage immer so, wir sind alle so unterschiedlich und genauso unterschiedlich sind ja auch Wedding Planner und deswegen ist es auch so wichtig und das wieder auch das Schöne an dieser Personal Brand, die man ist, so wenn man klar zeigt, sich wirklich so nach außen zu zeigen, wie man auch ist, dann zieht man auch die passenden Kunden an, dann wissen die auch so, okay, die passt zu uns. Und in der Regel ist es ja so, dass wenn dich die eine Person magst, dann magst du die auch, weil irgendwie matcht es dann schon. Und das ist halt eine ganz große Chance, um da wirklich einfach mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ja, die man auch gern hat, genauso wie mit den Dienstleistern, die man dann ja engagiert. So, man ist ja als Wedding Planner so, dass man so, du, letztlich kannst du ja entscheiden, mit welchen Paaren arbeitest du zusammen. Also wir hatten auch schon Anfragen, bei denen haben wir dann abgesagt, wo wir gemerkt haben, boah, das passt einfach nicht und wir wissen, wir müssen so lange mit denen zusammenarbeiten. Das ist für beide Seiten dann nicht schön. Und gleichzeitig suchst du ja auch die Dienstleister aus, dein Team, mit dem du zusammenarbeitest. Und das heißt, du kannst schauen, dass wirklich, dass die Energie stimmt und dass du die Leute um dich rum hast, denen du vertraust, mit denen du gerne Zeit verbringst. Und das ist auch schon richtig schön an dem Beruf, ja.
Ja. Spannend. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eben Studentinnen gesagt. Gibt es denn auch Männer in der Branche?
Wenig tatsächlich. Also ja, das Gender, ne? Nein, tatsächlich ist es so, ich glaube, ich kenne 2, 3 männliche Planer. Es gibt ein paar, die haben sich dann zusammen mit ihrer Frau, haben die dann die Agentur gegründet, machen das zum Zeit. Aber das stimmt, es gibt schon sehr, sehr wenig männliche Wedding-Planner. Es ist schon so ein Beruf, den ja die meisten Frauen ausüben. Ja. Ich glaube, wie viele Berufe aus der Branche, aus der Hochzeitsbranche, ist irgendwie so eine ja, sehr weibliche Branche. Ja, wobei, ich finde es immer schön. Also ich finde es toll, wenn auch Männer in die Branche kommen, weil die ja doch mal andere Aspekte hier auch mit reinbringen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Paare es auch toll finden, einen männlichen Planer zu haben. Also ich bin da keineswegs so, dass ich sage, nur Frauen können Wedding-Planner werden. Im Gegenteil. Ja, aber tatsächlich in der Realität ist es so, dass die meisten weiblich sind. Das stimmt, ja.
Ja, ja. Also ich kenne tatsächlich auch keinen männlichen.
Ach nicht, ja, ne? Ja, also ich kann vielleicht maximal 3 bis 5, aber das war auch schon, ja.
Okay. Und das hört sich jetzt so an, als wäre dieser Beruf jetzt richtig im Kommen. Ist denn die Nachfrage auch entsprechend? Also erlebst du das, dass sich, also wie sich das in den letzten Jahren jetzt entwickelt hat, dass das mehr nachgefragt wird, auch diese Dienstleistung?
Ja, also die Nachfrage ist sehr extrem gestiegen. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, da musste ich den Paaren überhaupt noch erklären, was ein Wedding Planner überhaupt ist. Es wurde als Beruf, wie gesagt, noch gar nicht richtig wahrgenommen. Also wie gesagt, ich selbst dachte auch, den Beruf gibt es gar nicht hier, damit kann ich nicht Vollzeit arbeiten. Und du hattest ja viel mehr Erklärungsbedarf irgendwie nach außen hin. Du musstest die Paare viel mehr überzeugen, wofür ein Wedding Planner denn auch gut sein kann. Und mittlerweile ist es so, auch aufgrund von natürlich Social Media, eine Instagram tut da natürlich auch sehr viel, dass es schon, ich glaube, zum Teil auch so ein Trending geworden ist, einen Wedding Planner zu haben. Es ist wesentlich legitimierter. Also dieser Beruf hat sich viel mehr eingefunden in der Berufswelt. Er ist wesentlich bekannter geworden, aber auch, weil die Nachfrage halt enorm gestiegen ist. Klar, der Perfektionsdrang wird immer größer. Jeder möchte die perfekte Hochzeit haben. Aufgrund von Social Media wird einfach super viel verbreitet, auch was Hochzeiten jetzt im Ausland angeht, wofür du eh am besten einen Wedding Planner haben solltest. Weil das ja noch mal schwerer ist, auf Distanz was zu planen. Ja, von daher hat sich der Beruf schon enorm verbreitet. Es wird immer mehr Geld für Hochzeiten ausgegeben. Man dachte ja kurz in Zeiten von Corona, oh, es bleibt jetzt so, dass nur noch kleine Hochzeiten gefeiert werden. Aber dem war nicht so. Und im Gegenteil, also man hat richtig gemerkt, wie alle froh sind, wieder zu feiern und rauszugehen und groß zu feiern mit vielen Menschen, mit vielen Gästen. Ja, deswegen ist der wirklich sehr, sehr am kommen, der Beruf. Und, aber die, wie gesagt, die Nachfrage ist auch sehr groß. Also das merkt man schon, ja. Ja.
Ja. Okay, wenn sich jetzt 1, 2, 3, vielleicht auch mehr Hörer oder Hörerinnen für den Beruf interessieren, was sollte man denn so mitbringen an persönlichen Eigenschaften? Also das Handwerkszeug kann man ja lernen, hast du schon gesagt, aber was ist wichtig so auf der persönlichen Ebene? Ja.
Also einerseits natürlich so diese Organisationsfähigkeit. Das ist einfach super wichtig, dass man strukturiert und klar arbeitet und auch daran Spaß hat und Freude. To-dos, Listen, Budgets, Pläne, Excel-Tabellen, sowas, das gehört schon zum klassischen Berufsalltag bei uns dazu. Dann finde ich super, super wichtig einfach Empathie, Einfühlungsvermögen, weil es so eine emotionale Feier ist. Du hast so ein enges Verhältnis zu dem Brautpaar. Wir kommunizieren mit jedem Brautpaar anders, weil jedes Paar unterschiedliche Wünsche hat und jedes Paar anders kommuniziert. Und ich sage immer, das, was einen guten Wedding Planner ausmacht, ist nicht nur, okay, der kann, die weiß jetzt, worauf er achten muss bei einer Planung, sondern er kann sich in das Gegenüber, in das Paar hineinversetzen und merkt, was brauchen die, wie kommunizieren die, wie lesen die am liebsten meine E-Mails, wollen die ein paar Smileys und noch viel Geplänkel drumherum oder wollen die Zahlen, Daten, Fakten? Also da ist ja wirklich jedes Paar unterschiedlich. Ich muss da selber immer drüber schmunzeln, wie unterschiedlich die Paare auch antworten und wie du so merkst, okay, was brauchen die eigentlich? Ne? Wollen die das einfach zack, 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 einfach nur die Fakten oder wollen die halt, weil es eine Hochzeit ist, auch noch dieses Emotionale und oh, ich freue mich so und oh, es wird so schön und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und so, da ist einfach jedes Paar anders. Oder auch zu merken, okay, so sehr diese, ich meine, es ist alles diese Empathiefähigkeit und Sensibilität hinsichtlich der Stimmung, des Budgets. Manchen Paaren ist es dann vielleicht auch unangenehm zu sagen, oh, wir möchten jetzt aber weniger Budget für einplanen. Und dass man aber trotzdem ja, so eine Sensibilität dafür entwickelt, ne, weil, dass man das halt auch das Unausgesprochene hört und sieht, das ist einfach super, super, super wichtig. Und dann natürlich, klar, auch Stressresistenz finde ich auch enorm wichtig, weil gerade am Tag der Hochzeit und auch die Wochen davor, es gibt immer Deadlines, es gibt immer Dinge, die schieflaufen. Du hast oft Bräute oder Brautpaare an sich, die dann unentspannt sind, auch an dem Tag der Hochzeit Gäste, die dann unentspannt sind. Und es ist einfach so wichtig, dass man ja gut damit umgehen kann. Ich meine, das ist auch was, das kann man erlernen natürlich, und sich dann diesen Stress oder diese Anspannung auch nicht anmerken zu lassen, sondern nach außen hin ruhig zu bleiben und zu denken, so mein Credo ist immer, es gibt für jedes Problem eine Lösung, egal was ist, wir finden für alles eine Lösung. Und das habe ich so tief in mir, dass mich da nichts in dem Sinne aus der Ruhe bringen kann. Klar kommen Momente, in denen ich denke, oh mein Gott, okay, Marie, entspann dich, tief durchatmen, wir finden eine Lösung. Aber wichtig ist einfach, das nicht das Außen zu zeigen und trotzdem klar denken zu können und ja, da wirklich strukturiert zu sein. Und dann natürlich auch der Sinn für Ästhetik, ne? Also das ist auch was ich sehr wichtig finde für den Beruf. Denn klar, den Paaren geht es oftmals auch darum, die einen Wedding Planner beauftragen, denen ist dann auch dieser ästhetische Aspekt sehr wichtig. Und auch da so ein gewisses Auge für zu haben. Aber auch das, finde ich, ist was man auch gut erlernen kann. Ja, und das sind so die Dinge, wo ich sage, so, das ist schon sehr wichtig, auch flexibles Arbeiten, sich klar auf den anderen einstellen können. Und ja, das sind so die wichtigsten Dinge, würde ich sagen. Und Spaß im Umgang mit Menschen. Also gerade ja, wenn ich gerne mit Menschen umgeht, wenn ich gerne telefoniert oder mit Menschen umgehen gerne ja umgehen möchte, der ist in dem Beruf auf jeden Fall falsch. Weil man natürlich, ne, viel zu tun hat mit Menschen. Ja, und da sollte man Freude dran haben und auch wirklich ehrliches Interesse am Gegenüber, weil auch das merken die Paare. Also die merken, ob man das jetzt nur macht, um Geld zu verdienen oder ob auch wirklich das Herz dabei ist. Und ich denke, um wirklich auch erfolgreich zu sein und glückliche Paare zu haben, ist es einfach enorm wichtig, dass die merken, so ja, deren Wohl ist wirklich auch dein persönliches Anliegen. Mhm. Ja, ja, ja. Aber so ist es, so geht es halt den meisten Hochzeitsdienstleistern. Es ist eine Branche, in der die meisten halt wirklich so mit dem Herzen dabei sind, weil es auch einfach ein nervenaufreibender Job sein kann. Und da musst du mit dem Herzen dabei, sonst kannst du es gar nicht ertragen. Aber das macht diese ganze Branche auch so schön und so sympathisch. Mhm. Und so warm, finde ich.
Ja, ja. Schön.
Genau.
Wir sprechen jetzt schon 50 Minuten und wir haben jetzt sehr viel über so unternehmerische Themen gesprochen. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine persönliche Frage: Gibt es eine von diesen über 100 Hochzeiten, die du besonders im Gedächtnis hast, die so besonders, ja, dir gefallen hat, die so deins war?
Oh, das ist sehr schwer zu sagen, weil jede Hochzeit wirklich ja ihre eigenen speziellen Momente hat oder wo ich sage, boah, da ist, nimm mal mir das Paar besonders nah. Ich erinnere mich an eine Hochzeit, da war ich auch mit dem Paar sehr eng zusammengewachsen und da habe ich mich abends dann verabschiedet, als die Hochzeit vorbei war. Und dann lag die Braut mir weinend in den Armen vor Glück, by the way, und sagte, Marie, das war auch eine Amerikanerin, can we be friends now? Und das war so süß, weil ich so wirklich gemerkt habe, boah, ich bin denen auch so ans Herz gewachsen. Das war so beiderseitig und das ist so schön, wenn du merkst, du hast Menschen so viel Glück beschert und die sind dir so dankbar. Und ja, wollen dann halt auch mit einem befreundet sein. Das ist so schön. Es hat sich aus vielen auch tatsächlich eine Freundschaft im Nachhinein entwickelt. Ich gucke mal, dass ich es auf nach der Hochzeit verschiebe. Aber genau, und das ist schon sehr, sehr schön. Oder auch im Moment, das war so eine unserer ersten Auslandshochzeiten. Da hatten wir in Zürich eine Hochzeit auf dem Uetliberg. Ich weiß nicht, ob den hier einige vielleicht kennen, und in Ottokulm. Und dann war oben die Trauung und da hat man so eine traumhafte Aussicht auf den Zürichsee. Und das war so ein schöner Moment. Die Sonne hat geschienen und da sind mir auch wieder die Tränen gekommen. Und dachte so, boah, das ist gerade der Wahnsinn, dass das gerade mein Beruf ist, dass ich dafür bezahle, hier zu sein. Ich werde dafür bezahlt, hier zu sein und dafür arbeiten. Und da war ich so ganz, ganz, ganz dankbar und ehrfürchtig. Ich dachte, wow, das ist, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also der Beruf bringt einem wirklich sehr viele sehr, sehr schöne Momente. Und letztlich ist es jedes Mal, oder wenn ich das erste Mal, wenn ich die Braut dann sehe, wenn sie dann, wenn der Bräutigam, also wenn es jetzt Braut und Bräutigam sind, in der Bräutigam der eine Partner dann schon wartet bei der Zeremonie und dann sagst du der Braut Hallo, wenn sie mit dem Auto ankommt, und dann merkst du schon so diese Aufregung und sie ist zurecht gemacht und das ist auch so eine ganz besondere Stimmung und dann so diese Erleichterung, auch wenn sie merkt, so sie sieht dich und sie weiß, oh, da ist meine engste Hochzeitsvertraute und jetzt wird alles gut, und die Ruhe, die man da vermitteln kann und dieses Gefühl von Sicherheit und so dieses atme tief durch, es wird alles gut. Das ist auch so schön, so zu sehen, wie viel positiven Einfluss man auf das Glück dann haben kann, letztlich der anderen Person. Und dann zu sehen, wie der Einzug ist, wie dann der Bräutigam zum Beispiel weint und die Gäste weinen und die Musik erklingt. Und du denkst, okay, es hat alles geklappt. Das ist erstmal so, da fällt der erste große Stein vom Herzen. Und dann einfach zu sehen, wie das alles zusammenspielt, das ist schon sehr, sehr, sehr schön und unbezahlbar. Ja.
Wow, jetzt kommen mir schon fast die Tränen, wenn du davon erzählst.
Ja, man merkt, ich bin sehr emotionally attached mit diesem Logo. Aber es ist doch einfach, es ist wirklich
schön. Ja, schön, richtig schön. Gibt es sonst noch was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Also letztlich finde ich es einfach, was ich auch schon gesagt habe, so toll, wenn man sich damit beschäftigt, hey, welchen Job möchte ich gerne ausüben, welcher Job macht mir Spaß. Und da möchte ich auch alle zu ermutigen, dass man nicht sich von außen zu viel reinreden lässt, was sicher ist, was man machen sollte, womit man das am breitesten aufgestellt ist, um irgendeinen Beruf zu erlernen, sondern es ist einfach das Wichtigste, auf sein Herz zu hören. Und so, man lebt nur einmal. Und ich sage immer, das Leben ist zu kurz, um es in einem Beruf zu verbringen, für den man nicht jeden Tag gerne aufsteht. Und so, man sollte jeden Tag, jeden Moment seines Lebens genießen können. Und ich finde, das ist keine Floskel. Und man steckt einfach viele Stunden des Tages in dem Beruf drin. Und umso wichtiger ist es da, was zu finden, auf das man wirklich Lust hat. Und auch eher dann, wenn dann Kritik von außen kommt, das eher als Motivation zu sehen, um dann zu sagen, so, okay, ich zeig denen aber, das ist möglich. Und selbst, ich finde auch so diese Angst vor Niederlagen, das ist so wichtig, sich das zu nehmen, weil selbst wenn es nicht klappt, so, dann hat man es wenigstens versucht und kann dann sagen, so, Haken dran, dann gehe ich weiter, guck weiter nach vorne. Aber ich finde, das Schlimmste ist, wenn man irgendwann zurückblickt und sagt, boah, jetzt war ich irgendwie die letzten 30 Jahre in einem Job, der mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich habe nur von Wochenende zu Wochenende gelebt, von Urlaub zu Urlaub. So, das finde ich somit das Schlimmste überhaupt. Oder dieses, was wäre, wenn ich damals den und den Beruf erlernt hätte. Und deswegen sage ich immer so einfach, starte heute und warte nicht irgendwie auf in ein paar Jahren. Weil das Leben ist zu schade dafür. Und man sollte es in einem Beruf verbringen, der einem wirklich richtig, richtig viel Spaß macht.
Ja, definitiv. Du könntest Werbung für mich machen. Mit dieser Ansage gerade.
Okay. Ja, aber deswegen
ja, auf jeden
ist es auch
Fall.
Toll, was du da machst und dass du verschiedene Berufe auch näher bringst, weil das ist so wichtig und gerade auch Berufe, die auch viele nicht kennen, die man nicht jetzt in der Uni oder als Ausbildungsberuf erlernen kann. Ich meine, heutzutage, es gibt so, so viele Berufe und ich finde es so schön, wenn man da offen für ist und wenn man sich traut, wirklich da reinzugehen. Und ich kenne niemanden, der es bereut hat, wenn er einen Beruf angefangen hat, der einem wirklich viel Spaß macht. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann kann man immer noch so viele andere Dinge machen.
Also, ja, und dann hat man was über sich selbst gelernt und dann weiß man hinterher besser, was man mag und was nicht.
Total.
Von daher, ja.
Und das finde ich auch.
Bringt auch das was.
Ja, total. Und das ist ja auch ein stetiger Prozess. Also das merke ich jetzt auch bei mir so. Ich war jetzt ganz lange Wedding-Planner, war auch an den Paaren dran. Jetzt merke ich so, ich habe den Beruf erlernt. Jetzt gebe ich das Erlernte weiter. Und daraus entwickelt sich wieder was Neues. Also dieses zu sehen, so, das Leben ist im Fluss und man darf mit dem Fluss schwimmen und sich immer weiterentwickeln und neue Dinge lernen. Das ist ja nicht so, ich entscheide mich jetzt für den Beruf, ich muss darin für immer bleiben, sondern das wird sich alles entwickeln und das einfach zuzulassen und voller Vertrauen einfach darin zu gehen. Und das finde ich auch war wichtig, ja.
Ja, vielen Dank für dieses schöne Interview. War ein richtig schönes Gespräch mit dir.
Danke, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.